Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mir Gelegenheit geben, wenn auch verspätet, sich zur neuen Spielzeit zu begrüßen. Ich bin noch nicht gesund, aber ich konnte es nicht aushalten und hielt es auch gegen mein Pflichtgefühl, bis zu meiner völligen Wiederherstellung zu warten, um Sie wiederzusehen. Etwas finde ich seltsam und schön. In den 27 Jahren, die die Komische Oper besteht, war das, was ich Vollversammlung nannte, noch nicht so voll besucht wie heute. Das ist schön. Ich beziehe das nicht auf meine Person, sondern ich beziehe das darauf, dass Sie in voller Verantwortung ohne mich eine neue Spielzeit begonnen haben. Und deshalb ist es mein erstes Bedürfnis, Sie zu beglückwünschen zu den ersten Vorstellungen. Ich zweifle nicht an der Richtigkeit und an dem Wortlaut der Vorstellungsberichte und dessen, was mir gesagt wurde. Die Berichte sind etwas günstiger ausgefallen, als ich erwartet hatte. Das ist für mich von ganz großer Bedeutung, denn etwas, was ich in diesem Umkreis noch nicht ausgesprochen habe, aber was mich am meisten belastet seit vielen Jahren, ist dieser dumme Spruch: Felsenstein ist die Komische Oper und die Komische Oper ist Felsenstein. Und wenn eine Spielzeit so beginnt wie diese, unerwartet und durch ihre eigene Verantwortung, so ist das für mich ein Prüfstein und ein Beweis dafür, dass es die Komische Oper, die von Felsenstein gegründet, mit Erfolgen und Misserfolgen geführt wurde und der er auch lebenslänglich, in welcher Form auch immer angehören wird, auch ohne ihn als Komische Oper nicht nur bestehen bleibt, sondern ohne ihn zu kopieren, wirklich weiterarbeiten wird im Sinne der bisher gefundenen Erkenntnisse, die ich zwar als Erkenntnisse umfangreicher finde als in der praktischen Durchführung, aber das ist ja nicht zu ändern. Eine geschäftsführende Versammlung werden Sie jetzt von mir nicht erwarten. Ich wollte wirklich nur Sie wiedersehen in dieser Vollzähligkeit, mit diesem Ernst und diesem Arbeitswillen, den ich aus Ihren Gesichtern lese. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Ich habe jetzt gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage heute etwas pathetisch, liebe Freunde. Jetzt beginnt eine etwa 40- bis 50-minütige dienstliche Besprechung über grundsätzliche künstlerische Fragen. Auf dem Anschlag steht dran, wer dazu verpflichtet ist. Wer sich darüber hinaus interessiert, soll nicht weggeschickt werden, kann gerne hier sein, aber soll sich nicht langweilen. Nur muss ich zu diesem Zweck bitten, mich hier setzen zu dürfen und alle Anwesenden bitten, die hier bleiben, ganz dicht um mich zu kommen, dass hier kein Intendantengespräch stattfindet, sondern ohne Intendant ein Kollege unter Kollegen etwas spricht, was sich in 5 Wochen Krankenhaus aufgesammelt hat. Ich habe Ihnen, glaube ich, nichts Neues zu sagen, wenn auch das eine oder andere vielleicht neu scheinen mag. Neu und völlig neu ist für mich nach 27 Jahren zum ersten Mal, dass ich völlig unvorbereitet Auge in Auge mit Ihnen spreche. Ich habe kein Konzept. Es war die schwerste Krankheit meines Lebens. Ich war sonst nicht sehr krank. Und ich bin auch zum ersten Mal fast 5 Wochen im Krankenhaus gelegen. In dieser Zeit repetiert sich natürlich ein ganzes Leben. Es kommen Erkenntnisse und vertiefen sich Erkenntnisse, die bereits da waren oder neu sind. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache so etwas zum ersten Mal, so deshalb, weil ich ja ohne die Probe um 11 Uhr gefährden zu wollen, in der kurzen Zeit das, was mir am meisten am Herzen liegt, sagen möchte und was natürlich nur ein winziger Teil ist von dem, was in 5 Wochen der Beschäftigung mit sich selbst entsteht. Ich habe mit Jahrzehnten Verspätung, und dafür bin ich dieser schweren Krankheit dankbar, mit Jahrzehnten Verspätung vieles gelernt, was ich früher hätte lernen müssen. Fragen der Selbstdisziplin, der Unterordnung des gesamten Lebens unter die Arbeit und die Arbeitsökonomie. Sie brauchen jetzt das nicht. Es ist überhaupt alles, was ich sage, ist keine Anordnung oder keine künstlerische Verfügung oder etwas. Und Sie können auch völlig anderer Meinung sein. Aber Sie kennen mich, seit Sie mich kennen, als einen Theaterfan, der nun einmal Theater unter einem besonderen Gesichtspunkt betrachtet. Theater ist für mich die tiefste und größte Form des Gemeinsamkeitserlebnisses, das es überhaupt gibt. Einschließlich, ich sage das vielleicht sehr frech, einschließlich Kirche, Politik und allem Möglichen. Denn es ist immer, wenn es wirklich das Theater ist, etwas Einmaliges und Unwiederholbares. Unwiederholbar. Was wir heute spielen, entscheidet über unseren Kredit für morgen und übermorgen. Und was wir morgen spielen oder was uns zu spielen gelingt, entscheidet über Fortschritt oder Rückschritt. Theater ist heute eine kulturunentbehrliche Massenerscheinung und enthält in seinem Inhalt nicht immer das, was ich meine. Denn in der Mehrzahl, und es ist aus technisch-praktischen Gründen wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich, wird mit künstlerisch bemühten und wertvollen Mitteln, ich spreche jetzt nur von gutem Theater, auf der Bühne eine Handlung, ein Gleichnis vollführt und gespielt, dem andere zuhören sollen, das andere verstehen sollen und an dem sie nach Möglichkeit teilnehmen sollen. Es wird also mit Beifall oder mit Ablehnung kritisiert. Das ist im Allgemeinen das, was man heute Theater nennt. Ich möchte hier auch gar nicht originell oder revolutionär auftreten. Für mich ist das noch kein Theater. Theater beginnt bei mir dort, wo menschliche Ereignisse auf der Bühne stattfinden, aus einer Dichtung, aus einem Gleichnis, menschliche Ereignisse, die den Zuschauer, sie sind ja alle tausend, die hier sitzen, fremd untereinander, einheitlich verbinden zum Mitspielen. Ich fordere von dem geglückten Theater, dass eine Kritik im Augenblick der Darstellung gar nicht möglich ist. Wenn es stattgefunden hat, in der Pause oder nachher, hat man es gut gefunden oder nicht so gut oder war man begeistert oder findet das Stück schlecht. Aber im Augenblick, wo es geschah, konnte man nicht kritisieren, weil man selbst mit der Bühne eins war. Naja, wir sind ja also wirklich ehrliche Freunde zueinander und müssen zugeben, dass das nicht immer so ist. Ich setze bei Ihnen allen den besten Willen und den größten Ehrgeiz voraus. Aber schon die Tatsache des täglich Spielmüssens und des häufigen Wiederholens von Aufführungen erschwert das, was ich meine, was aber nicht unmöglich ist. Und damit komme ich auf das, bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich undeutlich werde, auf das, was ich jetzt eigentlich meine. Eins ist nicht zu leugnen. In den ersten 12 bis 15 Jahren haben wir, was die Popularität und Werkgüte betrifft, also abgegrast, was es gibt. Wir haben, wie viele, die lange hier bei uns sind, wissen, Nationalpreise bekommen für Aufführungen, die wir erst 2 Jahre später dann verbessert haben und ganz kennengelernt haben. Nicht? Also ich will damit nur die ständige Entwicklung nennen. Denn die großen Erfolge, mit denen die Komische Oper ihren ersten Ruf erworben hat, bestand ja nicht nur aus dem wunderbaren, für mich unvergesslichen Elan, mit dem alle mitgearbeitet haben, und aus der Begeisterung des Publikums im Allgemeinen. Diese Erfolge bestanden darin, dass auf der Opernbühne etwas geschah, was man auf der Opernbühne bisher nicht für möglich gehalten hatte. Das bedeutet nicht, dass die Darstellung der Stücke immer richtig war. Sie war bestimmt wesentlich verbesserungsbedürftig. Aber das ändert nichts daran, dass damit ein Ruf der Komischen Oper errichtet wurde, der sich durch Erkenntnisse, Theorien und Arbeitsmethoden vertieft hat. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich bei allem Stolz auf unsere 12 Jahrbücher, auf die Reden, die ich gehalten habe, auf die vielen Schriften, die von der Dramaturgie und anderen geschrieben wurden, von Reden und Kritiken, heute etwas insofern übersatt bin, als ich von diesen Theorien, Äußerungen und Schriftsätzen zwar nichts bereue, aber dass das, was daraus werden sollte und werden kann, ja noch gar nicht ganz entstanden ist. Und damit komme ich auf den springenden Punkt zurück, mit dem ich Sie hoffe, nicht langzuweilen, der für Sie nicht neu ist, aber den zu überlegen wert ist. Sie können, soweit Sie sich das, was ich jetzt sage, nicht aneignen sofort, nicht bis morgen ändern. Ein Teil von Ihnen hat es, ohne darüber nachzudenken. Aber man kann darüber nachdenken und kann im Laufe von Jahren etwas erreichen. Also um auf diesen wunden Punkt zu kommen, ich spreche jetzt nur von Aufführungen, die lange vorbereitet, lange vorher gelesen und geprüft, fast allen Mitgliedern im Inhalt bekannt gegeben wurden. Es finden Tischlektüren statt, wobei schon Konzeptionen entwickelt werden. Und ob man will oder nicht, so kommt jeder, der etwas in dem Stück zu sagen hat, dazu, im Laufe dieser Lektüren und im Laufe dieser ersten Proben und im Laufe auch der späteren Proben, das zu entwickeln, woraus die eigentliche Äußerung besteht. Sie werden mich jetzt vielleicht nicht ganz verstehen. Wir haben Aufführungen, ich möchte sie jetzt nicht einzeln nennen, und hatten Aufführungen, die, wenn auch nicht durchgehend, aber streckenweise wirklich beispiellos gut und gültig sind und denen das, was ich jetzt meine, als Forderung vielleicht unbewusst erfüllt ist. Dass nämlich die eigentlichen Momente, in denen das Publikum wirklich nicht kritikfähig ist, sondern auf der Bühne sich befindet, so wie sie sich untereinander und ineinander befinden, dass jetzt den Augenblick diese Äußerung gebären. Das kann ich ja nur, wenn ich, und dazu waren die Proben da und die lange Vorbereitung, gewöhnt bin daran, aus dem, was ich vom Partner erfahre, darauf reagiere. Daraus entwickelt sich eine Meinung, daraus entwickelt sich eine Opposition oder eine Begeisterung. Jedenfalls entwickelt sich aus dem, was ich aus der Partnerschaft erfahre und was ich vorher, und bitte achten Sie auf das, was ich sage, nicht wissen soll und nicht wissen darf, auch wenn ich es 8 Wochen vorher schon probiert habe. Ich will und soll nicht wissen, was der mir jetzt sagt oder sagen wird. Ich erfahre es von ihm. Und aus dem, wie ich es von ihm erfahre, entwickelt sich in mir, weil ich ja die wirklich große Begabung voraussetze, spürbar, gar nicht mal sichtbar, sondern spürbar etwas, aus dem heraus man gar nicht mehr stumm bleiben kann. Plötzlich kommt aus der Summe dessen, wie man reagiert, etwas aus einem heraus in Musik oder in Prosa oder als Schrei, dessen Opfer man ist. Ist das zu geschwollen? Es ist ein Unterschied, ob ich das Opfer von etwas bin, was in mir entstanden ist, oder ob ich vielleicht auch erfolgreich das Publikum davon überzeuge, dass es so ist. Und das ist die Gefahr. Ich kann Ihnen kein Rezept geben, wie man dieser Gefahr begegnet. Aber Sie wissen, in den Fällen, wo es Ihnen nicht so gut geht oder wo Sie vielleicht nicht genügend konzentriert waren vorher, Sie wissen vorher, was kommt. Diese Emotion, diese Äußerung, die aus einem herausbricht, ich spreche jetzt von einem Ausbruch, Sie sind aufgrund Ihrer künstlerischen Fähigkeiten in der Lage, diesen Ausbruch so perfekt zu bringen, dass das Publikum wirklich im Moment gepackt ist. Aber verstehen kann letzten Endes das Publikum, es wird nicht darüber nachdenken, aber verstehen kann es es nicht. Denn das Publikum hat ja nicht gesehen, wie es zu diesem Ausbruch gekommen ist. Sie haben ja diesen Ausbruch vorher gewusst. Sie waren ja aufgrund von vorangegangenen Proben genügend vorbereitet darauf. Und das ist die Frage, die ich jetzt nicht als künstlerischer Leiter, ich bin genau darin so unbeleckt wie ihr selbst, ich habe kein Rezept. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam, soweit es Sie interessiert, beraten, wie macht man das, dass man eine Leistung, von deren Gültigkeit man überzeugt ist, für Wiederholungsaufführungen so vorbereitet und so gestaltet, dass die Entstehung des Prozesses zur Äußerung du selbst, ich selbst werde. Warum du selbst und ich selbst? Denn wir sind doch die einzigen, nicht nur Künstler, sondern die einzigen Arbeiter, die nur zum Teil mit einem Material arbeiten. Wenn wir berechtigt sind, unsere Körper, unsere Stimmen, unsere Sprache als Material zu betrachten. Das ist nur zum Teil Material, das ist Material. Aber sowohl die körperliche, wie die stimmliche, wie die sprachliche, wie die gesangliche Äußerung kommt ja von woher. Und das ist das Woher bist ja du und ich. Ich habe mich im Privatleben und du hast dich im Privatleben 100-mal aufgeregt, gefreut, gewütet, gehasst, warst verzweifelt. Aber trotzdem, in dem Stück, das du gerade spielst, ist die Verzweiflung, die Freude oder das Entsetzen aus einer Situation, die du im Leben noch nicht erlebt hast. Und in dieser Situation muss ich mich und du befinden, dann bin ich gesichert, dass ich ich bin. Wir wollen nicht von der Unappetitlichkeit des Theaterspiels und des Sich-Verstellens sprechen. Aber dieses Ich-Sein in der Situation des Stückes, dieses Ich-Sein in der Rolle, ohne privat und naturalistisch zu sein, das ist das Aufgerissene, das, was ich vorher nicht weiß und was das Publikum im Moment als etwas Sensationelles empfindet. Nicht nur als Wortinhalt, sondern als Vorgang. Drücke ich mich zu kompliziert aus, so verstehen Sie mich. Und wenn ich jetzt von den Stücken spreche, und es sind ja nicht alle, leider sind es nicht alle, die Stücke, die wir so lange vorbereiten, dass wir in der Lage sind, sie vom Entstehungsprozess und vom Entstehungswillen des Autors her zu probieren, dann sind ja auch die musikalischen Proben völlig anders. Was in der Partitur steht, ist verpflichtend, selbstverständlich. Allegro ist Allegro, Andante ist Andante, Largo ist Largo. Aber ob ein Andante jetzt 72 oder 83 ist, das kann ich vorher nicht wissen. Genauso muss der musikalische Leiter und muss der Repetitor, wenn er sich vorbereitet hat, aus dem Inhalt des Werkes, aus dem Willen des Autors, aus dem auch am Pult und am Klavier ich, nur ich sein wollen, spüren, dass das Tempo, die Dynamik, der musikalische Ausdruck, den er jetzt bringt, aus dieser Ursache kommt und nicht, weil es mit diesen Notationen so oder so bezeichnet ist. Ich bin sehr traurig, dass ich auf diese kurze Zeit beschränkt bin. Vor allem traurig, dass ich so dumm war, in meiner Hetzjagd, in meinem ewig mich übernehmen in der Arbeit, keine Zeit fand, mit Ihnen so zusammenzukommen wie jetzt. Auch auf einer Lektüre kann man ohne zu viel Zeit verlieren, über solche Dinge grundsätzlich sprechen, vor allem sich aussprechen. Denn wir sprechen uns ja jetzt nicht aus. Sie hören etwas mir zu, was Sie hoffentlich als wirklich unvorbereitet, improvisiert, tief empfunden und aufrichtig empfinden. Aber wir können ja keinen Dialog jetzt darüber führen, weil die Zeit nicht reicht. Aber auch wenn Sie gegen manches sind oder manches für übertrieben halten, versuchen Sie darüber nachzudenken. Ich kenne unter denen, die an der Komischen Oper verpflichtet sind und vor allem verpflichtet bleiben sollen, niemanden, den ich für unbegabt genug halte, das absolut nicht zu können. Wie weit er es treiben kann, wie weit er es bringt, ist eine andere Frage. Aber diese studierte, rezitierte, aus der Garderobe mitgebrachte, fertige Äußerung, die ich dem Partner ins Gesicht schmeiße, ist eine Schweinerei. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Und dass ich in diesem etwas nicht imposanten Zustand, in dem ich mich noch befinde, das heute sage, tue ich, weil noch vor Beendigung der Regenerationsproben nicht jetzt das etwa beachtet werden soll, aber doch mit einigen Gedanken darüber im Kopf weitergearbeitet werden soll. Es gibt keine Aufführung, welche es auch immer ist, die morgen und übermorgen so ist wie heute und gestern. Sie muss ja nicht immer besser sein, aber sie muss neu sein. Sie muss zum ersten Mal da sein. Und bis jetzt ist es ja auch, Gott sei Dank, toi toi toi, mit Ausnahmen so, dass die Besucherzahl der Komischen Oper uns vorläufig noch ermutigt, dass sie an diesen Willen von uns glaubt und auch glaubt, diese Dinge bei uns vielleicht besser zu finden zu können als an manchen anderen Bühnen. Ich möchte jetzt nicht weitersprechen, weil ich sonst ins Unendliche komme, aber das, was ich meine, dieses Ich bin ich, ich kann mich nicht spielen, ich kann mich nur in einer Situation, einer Rolle befinden, in der ich mit meinen privaten Mitteln, mit meinem Schrei, mit meiner Träne und mit meinem Lachen arbeite, ohne mich zu verstellen, ohne zu übertreiben. Aber ich muss ich sein und es muss die Ursache erkenntlich sein. Natürlich kann das Publikum nicht vorher wissen, welche Ursache das war. Aber es sieht ihrer Haltung, ihrem Gesichtsausdruck an, dass in ihnen etwas arbeitet, was vor einigen Minuten oder Sekunden entstanden ist und was jetzt plötzlich bei ihnen zum Ausbruch kommt und was eben nicht vorbereitet ist. Das ist das, was einen Weg weiterführen würde zu dem, was wir Theater nennen und wo mich dann der Unterschied zwischen Theater und Musiktheater und Oper, Operette wirklich nicht mehr interessiert. Es gibt nur in dem Sinne Theater oder Nicht-Theater. Und wenn wir, ich will mich mal vorsichtig, optimistisch ausdrücken, wenn wir im Laufe der nächsten 2 Jahre 20 oder 30% unserer Aufführungen in diese Nähe kriegen, dann hat sich die Komische Oper trotz eines Spielplans, der nicht mehr so populär war, wie er früher war, weiterentwickelt und wird ihre Gültigkeit und Existenzberechtigung behalten. Denn nur darin besteht, sie kann nicht, ich meine, es gibt, seien Sie mir nicht böse, es gibt ja, wenn jemand also unbedingt Musik oder Stimmen hören will oder schöne Dekoration, es gibt auch andere Theater, wo es ihm besser gefallen kann als bei uns. Aber das, was ich es lange hindurch als Theater bezeichne, als letztes und gültiges Theater, was ja auch politisch im Grunde genommen das einzig kulturpolitisch Richtige ist, nicht wahr? Das sollte man dann, glaube ich, und wird es, wenn es uns gelingt, nur bei uns finden. Und in diesem Zusammenhang, ich achte und schätze, obwohl man manchmal schlecht über mich spricht in meiner Beziehung zu manchen Kollektiven, ich achte und finde ungeheuer wertvoll die Gewerkschaft, ich finde auch wichtig die Parteigruppe, ich finde die Tatsache, dass wir ein Staatstheater sind und der Deutschen Demokratischen Republik angehören, für ungeheuer bedeutend. Aber alle diese Dinge, die gesellschaftliche, die politische, jegliche Tätigkeit und, seien Sie mir nicht böse, auch Ihr Privatleben in Freud und Leid ist nur sinnvoll, wenn es diesem Zweck dient, dem Sie sich verpflichtet haben. Ein Zweck, der mit Gage nicht zu bezahlen ist. Es ist eine Gnade, davon etwas zu bekommen, und es liegt in der eigenen Verantwortung, sein Leben so zu führen, dass man möglichst viel davon bis in hohe Jahre erhalten kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass sich solche Gespräche in absehbarer Zeit fortsetzen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich bis zum offiziellen Figaro-Beginn 23. September so bin, wie man es von mir erwartet. Denn der Figaro ist für mich keine neue künstlerische Aufgabe. Ich habe einen unverdienten Erfolg damit gehabt. Ich lerne das Stück heute erst ganz kennen, kenne es noch nicht ganz. Und es ist für mich, für meine Zukunft, die ja nicht mehr lange dauert, eine Existenzfrage. Ich danke Ihnen.